zu dieser Zeit der Gegenwart, in der Gegenwart Gottes. Und ich bin froh, dass Gott hier ist, dass er die Gedanken, die ich euch mitgebracht habe, so erfüllen kann, uns das Herz öffnen kann. Und das ist dann sein Werk. Da bin ich sehr dankbar für. Das, was ihr nämlich mitgebracht habt, ist erstmal ein bisschen was von mir. Aber dazu gleich mehr, ja? Was ich heute mitgebracht habe, stelle ich mal unter die Überschrift Kleine Herde mit großer Sehnsucht. Und zwar geht es heute bei diesem Thema Kleine Herde mit großer Sehnsucht ja um das Thema Kirche ohne Angst. Also kommen wir zu diesem schönen Requisit, was ich hier aufgebaut habe. Ihr könnt es erkennen, für die einen ist es einfach nur eine wunderschöne Leiter, für die anderen ist es die längste Störung auf der Bühne, sozusagen. Für mich ist es in dieser Woche ein bisschen ein Symbol der Angst. Ja, es gibt ja so Statistiken über Unfälle im Haushalt und ihr wisst das, man denkt normalerweise nicht, man rechnet nicht morgens, wenn man aufsteht, damit, dass man heute Teil einer Statistik wird. So. Ich weiß es noch, als wäre es Montag gewesen. Ich stieg auf so eine Leiter und ich kam nicht auf dem normalen Wege herunter, sondern ich bin von so einer schönen Bauleiter hier gestürzt am Montag. Und als ich dann da so auf dem Boden lag und über mein Leben nachdachte, habe ich gedacht, das hatte ich so nicht geplant. Und wenn mir jemand gesagt hätte, Anselm, du wirst gleich diese Leiter herunterfallen, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hochgegangen. Oder zumindest anders. Ich hätte vielleicht nicht einen Bausauger in beiden Händen gehabt. Ihr seht also, manchen Statistiken kann man auch durch Dummheit aufhelfen. So war es bei mir gewesen. Ich bin ganz froh, wie es ausgegangen ist, ein paar Prellungen und so weiter, alles so im Rahmen, weil so eine Statistik, wenn man die liest, dann merkt man plötzlich, oh, das ist keine schöne Sache. Da passieren auch viel schlimmere Dinge. Und so bist du vielleicht auch Teil von einer Statistik, die tatsächlich ganz ernst ist und du hast nicht damit gerechnet, dass du da reinkommst. Man kommt in solche Statistiken vielleicht, wir suchen uns das ja nicht aus, dass uns so etwas widerfährt, aber dann gehörst du dann trotzdem dazu, zu denen, die von der Leiter gefallen sind oder zu denen, die krank werden und nicht so richtig wieder gesund, vielleicht an der Seele, zu denen, die geschieden sind, zu denen, die was auch immer. Dann gehörst du zu so einer Gruppe. Und jetzt ist die Frage, was ist dieses Ding jetzt für mich? Ist es jetzt ein Symbol der Angst? Werde ich nie wieder auf so eine Leiter draufsteigen? Wie gehe ich jetzt damit um? Kann ich daraus lernen? Muss ich Sicherheitsvorkehrungen treffen? Oder wenn man so getroffen wurde von etwas Schlimmerem, sagt man dann, nein, nie wieder. Das mache ich nie wieder, darauf vertraue ich nie wieder. Also ich weigere mich. Man hat gemerkt, man ist verletzlich. Ich bin angreifbar, ich bin verletzlich in dieser Sache. Und ich habe darüber nachgedacht, dass es diese Angst vor dem Scheitern oder vor dem, die Angst vor dem, wie man zurechtkommt, ob es denn gelingt am Ende, dass es die ja nicht nur bei uns persönlich gibt, sondern auch bei uns als christlicher Gemeinschaft, als Gemeinde. Die gibt es ja auch bei Gemeinschaften, Bewegungen, christlichen Bewegungen. Normalerweise sind das kleine Gemeinden, die vielleicht eher so diesen Druck spüren, und das kenne ich, dass sie merken, es gibt eine Krise und wir sind vulnerabel, wir sind verletzlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass es uns weiter gibt, die nächsten 3, 4, 5, 10 Jahre oder so. Aber ich glaube, die letzten Jahre haben auch relativ großen Kirchen gezeigt und Gemeinden gezeigt, es ist nicht alles selbstverständlich und manche Dinge können sich schneller und dramatischer ändern, als wir das so ja, glauben, wenn wir ja, in die Gemeinde gehen. Ich sehe das nicht für uns, keine Sorge, ich will euch jetzt hier nicht Angst machen. Aber ich habe festgestellt, diese Frage nach dem Ziel, was eine Gemeinschaft hat, die kann sich auch eine relativ große Gemeinde wie unsere stellen. Also danach wird es gut werden. Und dann kommt nämlich die Motivation ins Spiel. Wovon sind wir eigentlich motiviert? Wir beobachten nämlich, ist es nicht selbstverständlich, dass unsere Gemeinde und Kirche besteht und lebendig ist und in Saft und Kraft steht. Das ist nicht selbstverständlich. Und für manche kommt da vielleicht eine Existenzangst auf. Und wer schon mal in einer kleineren Gemeinde war, die so ein bisschen im Niedergang war, der kennt das so, diese Existenzangst einer Gruppe. Und das kann ein großer Motivator sein, so eine Angst, weil man dann erkennt, wie verletzlich man ist. Und dann wird vielleicht dagegen gesteuert. Und für manche Menschen und manche Organisationen ist so eine Existenzangst ein Weckruf. Einen, den sie brauchen. Aber Existenzangst ist halt kein schöner Motivator. Es macht keinen Spaß. Es heißt dann eben nicht in der Gemeinde, ja, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, sondern vielleicht so die Ratlosigkeit treibt uns um. Die Herausforderungen stehen als dunkle Kulisse da und am Horizont schlagen die Blitze ein und wir wissen nicht so richtig, wie wird es weitergehen. Wird es weitergehen? Ich glaube also, dass diese Angst oder diese Sorge, weil man vielleicht gefallen ist oder weil man Leute hat fallen sehen, dass die schon auch relevant sein kann. Ich möchte euch einen Text, mit euch einen Text lesen, in der es um Angst geht. Und Jesus redet hier und wir hören diese Rede normalerweise so auf uns persönlich bezogen, glaube ich. Das ist eine Rede, da geht es um Sorgen und dann denken wir oft so an unsere persönlichen Sorgen und so diesen Bereich unseres Lebens und wir dürfen das auch so hören. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Bibel uns hier gerade in Lukas 12 als Gemeinschaft ansprechen will. Der Lukas, der hat das hier in einen bestimmten Bezug gestellt, also in den Bezug der Nachfolge, wo er sagt, worauf ist euer Leben eigentlich ausgerichtet? Und dann spricht er sie an als Gemeinschaft. Und ich möchte euch lesen aus Lukas 12, die Verse 22 bis 32. Und viele von euch kennen diesen Text. Und ich möchte euch einladen, hör diesen Text mal jetzt nicht so sehr in Bezug auf dein eigenes Leben, darin sind wir gut, sondern hör den mal für diese Gemeinde oder vielleicht für die geistliche Gemeinschaft, in der du stehst. Aus Lukas 12, ab Vers 22. Er sprach aber zu seinen Jüngern, also Jesus sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um das Leben, was ihr essen, auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als Nahrung. Und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht die Raben an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie haben keinen Keller und keine Scheune. Und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr als all die Vögel? Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seiner Länge eine Elle zusetzen könnte? Wenn er nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das Übrige? Seht die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch, aber selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Macht euch keine Unruhe. Nach all dem trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich. So wird euch dies zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat dem Vater, eurem Vater, wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ein Text über Sorgen. Ich glaube nicht, dass Jesus hier uns so ein bisschen Lebenshilfe verpassen will. So nach dem Motto, ihr habt Sorgen und Mensch, denkt doch mal ein bisschen positiv und so. Und hier hast du ein bisschen religiöse Betäubung, damit das Leben dich nicht so erschreckt. Vertrau einfach auf Gott, denke doch bitte positiv. Ich glaube nicht, dass, dass Jesus das so meint. Wie gesagt, Lukas ordnet diesen Abschnitt in Verse ein, da geht es um Nachfolge, also um die Frage, wie ist das eigentlich mit meinem Leben? Worauf gründe ich das? Also wo gucke ich hin? Was ist meine Ausrichtung? In welche Richtung gehe ich? Es geht also um die grundsätzliche Haltung des Lebens. Und diese letzten Verse sind da für mich ein Schlüssel. Trachtet nach dem Reich Gottes, so wird euch das andere alles zufallen. Und dann fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Also fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Also Jesus redet hier nicht einfach von Leuten, die sich weniger Sorgen machen. Sie kommen zu Jesus, Jesus sagt das und dann machen sie sich weniger Sorgen. Ich glaube, er redet von einer ganz anderen Art von, ja, von Menschsein eigentlich. Er scheint von so einem Volk zu reden. Er sagt ja Herde, ne? Das ist ein Ausdruck für das Volk Gottes. So spricht Gott sein Volk im Alten Testament an. Herde. Er redet also von einem Volk, welches weiß, der Vater hat uns sein Reich gegeben. Ja, uns als Volk. Und wir, die Leute dieses Volkes, wir haben eine Sehnsucht. Nämlich, dass dieses Reich, was Gott uns gegeben hat, dass sich das manifestiert, also dass es ins Leben kommt, dass davon was sichtbar wird. Diese Sehnsucht haben wir. Das Reich Gottes, was ist das? Ja, das Reich Gottes, ich sag mal so, das ist die immer und überall lauernde Nähe und Kraft Gottes. Das Reich Gottes ist die immer und überall lauernde und wartende Nähe und Kraft Gottes. Und dieses Volk, wovon Jesus spricht, diese Menschen, die fragen nicht, wie lange es sie noch geben wird als Gruppe, als Einzelgruppe. Sie wissen, Gemeinden und Kirchen und Synagogen und so weiter sind ein Raum der Zeit. Ein Raum in der Zeit. Das Reich Gottes, das bleibt. Und es bleibt immer mehr. Und dieses Volk hat deswegen auch keine Angst vor dem Ende einer bestimmten Form, einer bestimmten Struktur, einer bestimmten Institution. Dieses Volk hat keine Angst davor, weil es weiß, auch wenn wir nicht viel gelten in der Welt, das hat Gott gefallen, uns das Reich zu geben. Und das bleibt. Das heißt nicht, dass das angenehm ist. Diese Herde, die kennt dieses unangenehme Gefühl, wenn die äußere Form und Struktur sich ändert. Also wenn die äußeren Sicherheiten verloren gehen. Sie weiß, dass das sich schwierig anfühlt, wenn man in etwas Neues hineinwächst. Das ist für uns als, ich sag mal, etablierte Gemeinde ja nicht so leicht vorstellbar. In etwas Neues hereinwachsen, von der Form her, also von der Rechtsform sind wir ja eine KDÖR, also eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und wenn man das hört, dann weiß man schon, aha, okay, da hat sich jetzt also eine Gemeinschaft in einer Rüstung an einen Sessel gekettet. Also dieses Wort Körperschaft des öffentlichen Rechts macht schon richtig deutlich, da ist nicht viel dran zu rütteln. Das ist irgendwie was ganz Großes, Festes. Körperschaft des öffentlichen Rechts soll ja heißen, dass wir als Gemeinde eine hohe Beständigkeit haben. Also dass man davon ausgehen kann, dass es uns noch eine Weile gibt. Und dann, wenn du dann da sitzt, als Körperschaft in deinem Sessel, in deiner Rüstung, nicht, dass wir so sind, aber ich stelle mir das jetzt gerade mal vor, dann ist man eben nicht mehr flexibel, dann ist man nicht mehr agil. Und deswegen, glaube ich, verlassen Menschen Kirchen und Gemeinden, weil sie merken, das hier ist gerade nicht das Leben. Hier ist ganz viel Struktur und Sicherheit und Rüstung vielleicht, aber das ist nicht das Leben, das ist nicht das Reich. Das Reich ist doch was anderes. Und die Realität in dieser, unserer Gemeinde, glaube ich, ist tatsächlich auch nicht mehr so oder nicht so, dass wir da in einer festen Rüstung irgendwo sitzen. Ich glaube, wir haben schon gemerkt und spüren, wir sind verletzlicher geworden vielleicht, fragender, unsicherer vielleicht auch. Ich musste an Tiere denken. Also wo wir beim Thema Entdecken waren, ne? Ich finde das immer, es gibt viel zu entdecken und es gibt so viele Beispiele. Und ich musste an Tiere denken, die eine Häutung durchlaufen. Zum Beispiel, hat jemand ein Beispiel für Tiere, die eine Häutung durchlaufen? Schlangen? Spinnen? Habe ich Spinnen gehört? Richtig, ja. Noch was? Also ich habe natürlich an Hummer gedacht. Hummer häuten sich. Also Hummer, Hummer werden ja große Viecher, ne? Hummer in ihrem Wachstum, um wachsen zu können, müssen sie in so einem langwierigen Prozess immer wieder ihre feste, kalkige Schale abstreifen und nur dann ist auch wirklich Wachstum möglich. Aber das ist das Stadium höchster Verletzbarkeit. Raus aus der Schale. Wachstum. Höchste Verletzbarkeit. Und ich glaube, das ist nur möglich, weil den Hummer die Lebenskraft treibt und weil er weiß, ich muss größer werden. Es muss eine Lebenskraft da sein, es muss eine Sehnsucht da sein, größer zu werden, also zu wachsen irgendwie, innerlich, äußerlich zu wachsen. Wenn die Sehnsucht nach Leben so groß wird, dass die Form nicht mehr passt, dann muss sie abgestreift werden. Ansonsten wird die Sehnsucht abgestreift. Eins von beiden. Also mal die Frage, was würde das bedeuten, vielleicht für dich persönlich, für mich persönlich, aber auch für uns als Gemeinschaft oder als Team irgendwo, was würde das bedeuten, wenn wir uns diesem Prozess der Häutung anvertrauen, weil wir eine Sehnsucht haben nach dem Reich? Was würde das für uns bedeuten? Weil wir natürlich wissen, dass nicht die äußere Form des Glaubens oder unserer Gruppe, die Struktur in unserem Team, das ist nicht das, was uns unsere Ausrichtung gibt und unsere Identität, sondern etwas Inneres, was Gott in dich hineingelegt hat und in mich und in uns. Und es wächst und es will weiter wachsen und es will über uns hinaus und es ist das Reich. Und es hat übrigens dem Vater gut gefallen, es in deine und meine und unsere Hände zu legen, dieses Reich. Und das ist der Ruf, der klingt da drin, da ist die Sehnsucht. Kleine Herde, große Sehnsucht. Wir haben vorhin auch über die Turbulenzen in der Welt kurz gesprochen. Und wenn wir über uns als Gemeinde in diesen Turbulenzen, in diesen Unwägbarkeiten, in diesen hohen Wellen nachdenken, dann gibt uns die Bibel mit diesem Jesuswort Mut mit. Ja, ich glaube auch mit mehreren Hunderten sind wir eigentlich noch eine kleine Herde im Vergleich zu den Wogen, die durch die Welt und durch die Gesellschaften rollen. Wir mögen also eine kleine Herde sein, aber Gott hat die größte und die tiefste und die ausdauerndste Kraft im Universum in unsere Mitte gegeben, nämlich das Reich. Sein Reich, seine Nähe, seine Kraft, seine Liebe. Und wenn wir dieses Reich, diesen Raum entdecken und aufsuchen und einpflanzen, dann brauchen wir keine Angst haben. Das ist dann unser Ziel. Und ich würde sagen, das soll unsere Kraft sein, dass wir das tun. Dass wir sein Reich suchen und aufdecken und erspüren und einpflanzen. Das soll unsere Kraft sein und unsere Freude sein. Wir sollen also ein Volk sein, das sich nicht Sorgen macht und in Sorgen seine Arbeit macht, seine Gemeindearbeit oder seine Teamarbeit, sondern wir haben guten Grund, unsere Arbeit zu tun mit größter Hoffnung. Aber wir wissen auch, die Arbeit der Häutung, die kann wehtun, die kann unsicher machen. Aber es ist auch die größte Hoffnung. Das Reich will weiter und will raus und will sich zeigen in dir und in mir und in unserer Gemeinschaft. Das Reich, das ist dir und mir geschenkt. Was für ein Geschenk. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht, du kleine, mittelgroße, große Herde, fürchte dich nicht, denn es hat unserem Vater gefallen, uns das Reich zu geben. Fürchte dich nicht. Also, ich bin, wie ihr wisst, von der Leiter gefallen und wir haben gestern gescherzt, gut, dann ist der Arbeitsunfall ja passiert, jetzt passiert mir ja nichts mehr auf der Baustelle. Jetzt kann ich ja machen, was ich will. Aber das stimmt nicht, ich könnte nochmal fallen. Warum klettere ich also nochmal auf die Leiter rauf? Weil ich weiß, woran ich mitbaue. Amen.